Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun heute Abend die 11. Bibelarbeit aus dem Jakobusbrief. Was tun bei Krankheit? Jakobus 5, Vers 13 bis 16 wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es wirksam ist. Gesundheit und Krankheit, ein nicht ganz unwichtiges Thema. Oft heißt es ja, Gesundheit ist das Wichtigste. Ich würde sagen, Gesundheit ist sehr wichtig, denn wenn wir krank sind, können wir nicht viel tun, zumindest nicht mit unserem Leib. Und wenn wir geistig krank sind, auch nicht mit unserem Denken. Und wenn wir seelisch krank sind, ist auch all unser Wesen sehr eingeschränkt. Krankheit gab es nicht immer. Sie kam in die Welt durch den Fluch des Sündenfalls, der auf den Ungehorsam des ersten Menschenpaares folgte. Und jeder Mensch ist nun von dieser Erbsünde und den daraus sich ergebenden Folgen betroffen. Krankheit, Vergänglichkeit und Tod. Gottes Wort spricht öfters darüber, wie es sich mit Gesundheit und Krankheit verhält. Wichtig ist, dass wir beachten, dass in unserer Weltzeit, in der Endzeit, in der wir jetzt leben, wir keine Verheißung haben, dass die Krankheit schon völlig hinweggenommen sei. Es gibt ja manchmal die Ansicht, ein Christ, der wirklich Christ ist und richtig glaubt, der kann von jeder Krankheit geheilt werden. Der wird vielleicht auch gar nicht mehr krank. Schwärmerische Erwartungen, so als würde man bereits schon im himmlischen Jerusalem leben. Aber Gottes Wort sagt, dass erst am Ende jede Träne abgewischt wird, wo kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein werden. Und das ist im himmlischen Jerusalem. Aber in unserer jetzigen Zeit, wo ja auch das Böse ausreift, wo der Antichrist sein Kommen vorbereitet, da spitzen sich ja die Gerichte Gottes noch zu. Und da ist keineswegs alles hinweggenommen, was uns jetzt bedrückt und Angst und Sorge macht. Eben auch Krankheit. Und doch gibt uns Gott durch sein Wort Hoffnung, dass wir auch jetzt schon die Möglichkeit haben, gesund zu werden. An Geist, Seele und Leib. Geistlich zu genesen durch die Vergebung der Sünden. Und, wenn es der Herr will, auch körperlich zu genesen, in den Fällen, wo er es schenkt. Ich bin überzeugt, Gott ist ein lebendiger Gott. Er kann auch heute heilen, er kann auch heute Wunder tun, nicht nur in der apostolischen Zeit. Aber wir können nichts erzwingen. Wenn wir etwas erzwingen wollen, und sei es durch ein zwingendes Gebet, und nicht sagen, Herr, so wie du willst, dann kann es geschehen, dass wir anderen Mächten die Tür öffnen, die dann Heilung versprechen, wo es Gott nicht mehr vorgesehen hat. Es gibt Fälle aus der Okkultseelsorge, wo Menschen äußerlich geheilt wurden, die sich auf okkulte Dinge eingelassen haben, aber sie haben ja Seelenheil verloren. Und wenn solche Menschen dann doch noch zur Bekehrung gelangt sind, kam es dann in der Regel immer wieder vor, dass dann die alte Krankheit zurückgekehrt ist. Sie haben diesen Bann über sich lösen lassen, Krankheit kehrte zurück, aber sie konnten wieder Frieden finden mit Gott, nachdem sie sich von dieser okkulten, heilenden Macht losgesagt hatten. Satan kann auch heilen, aber es ist ein hoher Preis, der Preis der Seele des ewigen Lebens. Es gibt aber auch einen biblischen Weg, mit Leiden, mit Freude und mit Krankheit umzugehen. Und das haben wir gerade gelesen, das möchte ich jetzt im Einzelnen mit Gottes Hilfe auslegen. Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete? Erster Punkt hier. Es gibt ja vielfältige Arten von Leiden. Krankheit, Einsamkeit, Verlassenheit, auch Arbeitslosigkeit und Sünde und ihre Folgen. Da sagt uns Gottes Wort, wir sollen beten. Gott alles bekennen, Gott um Vergebung bitten, Gott um Kraft bitten, um Erneuerung und um seine Gegenwart, dass er uns tröstet, wenn es um uns dunkel ist. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Viele Menschen haben ja eine oberflächliche Freude und singen Schlager oder Karnevalslieder oder ähnliches oberflächliches Zeug. Aber wer guten Mutes ist, wem es auch vielleicht leiblich jetzt gerade gut geht, wer keine Schmerzen und Beschwerden hat, der soll Gott dafür danken. Psalmen sind ja überwiegend Loblieder, Danklieder, auch Klagelieder. Es gibt verschiedene Arten von Psalmen, aber hier sind sicher die Lobpsalmen geweint, die oftmals mit Halleluja beginnen. Gerade die letzten Psalmen im Alten Testament sind fast alles Lobpsalmen. Und die können auch ungeheuer stärken, auch in Niedergeschlagenheit kann uns das aufrichten. Und wenn man nicht mehr beten kann, es gibt ja Situationen, wo einem das Wort im Halse stecken bleibt, wo es einem so schlecht geht. Da haben auch viele schon gesagt und ich auch schon erfahren, dann ist eine Hilfe, wenn wir einfach die Psalmen laut mitbeten für uns und sie uns zu eigen machen. In guten Zeiten und auch in schlechten Zeiten. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, man könnte auch ergänzen, geht es jemand nicht so gut, der bete die Psalmen auch für sich mit und der Herr wird es hören und es wird auch besser werden, wenn er es wirklich im Glauben und Vertrauen betet. Und nun kommt das etwas größere Thema für heute Abend ab Vers 14. Ist jemand unter euch krank? Ja, was soll der tun? Der geht zu einer Heilungsshow, lässt sich die Hände auflegen und falle nach hinten um. Steht das irgendwo in der Bibel? Ich habe es noch nirgends gefunden. Aber das, liebe Geschwister, das wird heute Tausenden weisgemacht, Millionen. Sie müssen zu einer Heilungsshow, da ist ein begnadeter Heilungsevangelist und der hat Vollmacht als einziger, der dann da ist und die Hände auflegt und dann werden die Leute nach hinten kippen, geheilt werden, in Zungen reden und ekstatische Zustände erfahren. Ich habe schon mal ausgeführt, dass dieses nach hinten fallen kein Segenszeichen, sondern ein Gerichtszeichen ist, gemäß Jesaja 28, Vers 13. Sie reden Zaflatzaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie gefangen, verstrickt werden und nach hinten fallen, rücklings. Genauso wie Eli, als ihm das Gericht verkündigt wurde, genauso wie die Soldaten im Garten Gethsemane, als sie den Herrn gefangen nehmen wollten. Es hat sie das Gericht getroffen, sie fielen nach hinten und konnten nichts mehr aus eigener Kraft tun. Und dieser Zustand der Passivität und Trance ist immer ein Zeichen des Gerichts oder auch der dämonischen Besessenheit. Lassen wir uns warnen vor solchen Pseudo-Heilungsveranstaltungen. Wie wirklich biblische Heilung ablaufen soll, das wird gerade in dieser ganz wichtigen Stelle in Jakobus 5 beschrieben. Das ist der Maßstab, wie man, wenn man krank ist, vorgehen soll und eben nicht anders. Und das, so verstehe ich, findet eben nicht auf der Heilungsshowbühne statt, sondern im stillen Kämmerlein, wo Einzelseelsorge möglich ist, wo die Sünden bekannt werden, wo der Einzelne sich aussprechen kann, wo man sich auch gegenseitig ausspricht über seine Sünden und Nöte und wo dann auch Heilung geschehen kann, aber nicht immer geschehen wird oder geschehen muss. Auch da lässt sich nicht erzwingen. Wenn wir es genau lesen, werden wir es jetzt alles gleich besser verstehen. Also, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Der rufe sie in sein Haus oder in seine Wohnung. Es ist auch ein aktiver Schritt. Man kann nicht erwarten, dass die Ältesten das einfach wissen und von selber kommen. In der Regel kommen sie eben nur, wenn sie auch gebeten und eingeladen werden. Denn die Ältesten stehen als Vertreter Gottes, als Stellvertreter Gottes in der Gemeinde sozusagen, die die Vollmacht haben, auch für die Lehre und die Leitung der Gemeinde. Und Gott selber drängt sich auch niemandem auf und genauso seine Stellvertreter. Der Kranke muss insofern aktiv werden, dass er sie ruft. Er trägt auch hier Verantwortung. Wenn er so krank ist, dass er sie nicht rufen kann, dann sind die Angehörigen aufgefordert, die Ältesten zu rufen. Möglichst natürlich, wenn es der Betroffene selber auch wünscht. Die Ältesten, also die Verantwortlichen der Gemeinde, berufene Brüder, sie sollen kommen. Und dann heißt es weiter, dass sie über ihm, über dem Kranken beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Beten, Herr, wenn du es willst, kannst du diesen Bruder, diese Schwester gesund machen. Aber immer muss es heißen, wie du es willst, gerade auch auf diesem Gebiet. Denn es gibt drei Möglichkeiten. Eine Heilung, wofür wir dann dem Herrn danken können. Oder keine Heilung von der Krankheit, aber eine Stärkung kann erfolgen. Geistlich und oft auch körperlich. Auch dafür können wir danken. Oder es kann auch eine Krankheit zum Tode sein. Und wenn es ein gläubiger Christ war, dann darf er auch da zum Herrn heimgehen. Er rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten, ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Öl steht als Symbol unter anderem auch für den Heiligen Geist. Das heißt, ihm wird auch Kraft zugesprochen im Gebet und das Öl als äußeres Zeichen der Salbung mit dem Heiligen Geist wird durchgeführt, diese Handlung. Aber man darf das nicht zu einer magischen Handlung jetzt umdeuten, dass wenn man jemand mit Öl salbt, dass der dann geheilt würde und so ähnlich. Die katholische Kirche hat übrigens ein Sakrament daraus gemacht, das siebte Sakrament, die letzte Ölung heißt es ja, auch im Volksmund, oder die Krankensalbung wird es inzwischen auch genannt. Aber da hängt vom sakramentalistischen Verständnis ab, dass es nur ein geweihter Priester tun dürfe und so weiter und so fort. Dass das nicht so ist, sehen wir ja gerade hier im Kontext. Sondern die Ältesten sollen kommen und das Öl ist nur ein äußeres Zeichen für die Segnung, die im Namen des Herrn erfolgt beim Gebet. Entscheidend ist nämlich, wie es in Vers 15 heißt, das Gebet des Glaubens. Nicht das Öl wird dem Kranken helfen, sondern das Gebet des Glaubens. Es gibt natürlich auch Heilöle, das ist eine andere Sache, ja, für die Haut und so weiter. Aber im geistlichen Sinne ist entscheidend natürlich der Herr, der das Gebet nach seinem Willen und Plan erhört, so wie er es möchte. Also das Öl wollen wir nicht überbetonen, es wird hier genannt, ist eine schöne äußere Geste, ein Symbol für die Salbung durch die Kraft des Herrn. Aber wir wollen es nicht überbetonen. Es gibt in der Bibel auch viele Heilungen, wo kein Öl verwendet wurde. Gerade die Heilungen, die der Herr Jesus selber vorgenommen hat. Da kommt, soweit ich weiß, nirgends Öl vor. Vielleicht habe ich eins übersehen, aber meinem Wissen nicht. Aber er hat mal auch aus Erde etwas gebildet, ist auf die Augen des Blinden gestrichen. Er hat einfach Menschen angerührt oder sie haben ihn angerührt, etwa die blutflüssige Frau. Oder er hat einfach ein Machtwort in göttlicher Vollmacht gesprochen zu Kranken. Nimm dein Bett und stehe auf, so zu dem Gelähmten, den seine Freunde durch das Dach sogar hinuntergelassen hatten. In ihrer großen Glaubenshaltung, der Herr wird und kann ihn heilen, wenn er es möchte. Ja, also das Öl nicht überbewerten, keine letzte Ölung, kein falsches sakramentalistisches Verständnis dieser Stelle, sondern entscheidend ist der Glaube, und der Herr, der auf diesen Glauben antwortet. Man darf auch nicht so verstehen, dass der Glaube an den Glauben, also eine Art positives Denken, die Heilung auslöst. Das wäre Autosuggestion. Ich glaube, dass ich gesund werde. Ich rede mir das immer wieder ein. Das ist positives Denken. Nach Norman Vincent Peale, Joseph Murphy, Yonggi Cho und anderen Autoren. Aber das hat nichts zu tun mit biblischer Heilung, sondern biblische Heilung geschieht immer in der Freiheit und Souveränität Gottes, niemals durch menschlich zwingende Suggestivformeln. Das darf man also nicht verwechseln. Es gibt heute viel Schabernack, gerade auf dem Gebiet von Gesundheit und Krankheit. Ich werde nachher noch auf das ganze Gebiet der Esoterik etwas eingehen auch. Positives Denken gehört auch dazu. als Ideologie zu verstehen. Ja? Natürlich denke ich auch insofern positiv, dass ich auch viel Gutes in der Welt sehen darf, aber positives Denken als Ideologie, als Weltanschauung, das heißt, du musst nur glauben, dass du gesund wirst. Aber es ist nicht ein Glaube unbedingt an Gott als persönlichen Herrn, sondern der Glaube an den eigenen Glauben. Das ist Autosuggestion, Selbsthypnose. Das nur als ein Beispiel für ein falsches Glaubensverständnis. Nein, hier geht es um das Gebet des Glaubens an den Herrn Jesus Christus als den einzigen wahren Helfer und Erlöser. Er ist es, der gesund macht, nicht der Glaube an sich oder das Gebet an sich, sondern der Herr, den wir anrufen im Gebet. In ihm liegt alle Macht. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden in seinen Händen. Das Gebet des Glaubens wird also dem Kranken helfen. Der Herr wird ihn aufrichten. Übrigens wichtig noch, wenn es hier heißt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Im Griechen steht sozein, das kann auch heißen retten. Soteria, die Lehre von der Rettung, der Erlösung. Soteriologie, Soteria, die Erlösung. Und Soteriologie, die Lehre von der Erlösung. Das ist also nicht nur körperliche Heilung, sondern auch geistliche Rettung. Wenn wir also beten für Kranke, dann geht es nicht nur um das Leibeswohl, sondern es geht in erster Linie immer und immer wieder um das Seelenheil. Das steht über dem Leibeswohl. Seelenheil an erster Stelle. Das möchte Gott immer schenken, wenn wir darum bitten. Da wird er sich nicht verschließen. Und das Leibeswohl, so wie er es beschlossen hat über diesen Menschen. Da wir ja alle vergänglich und sterblich sind, können wir nicht immer Heilung erwarten. Es wird irgendwann die Krankheit kommen, die uns zum Herrn führt. Und es muss auch so sein. Und das soll auch so sein. Ja, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, wird ihn retten, auf jeden Fall von seiner Sünde retten. Wenn er im Glauben dem Herrn alles bringt und auch die Ältesten für ihn beten. Und der Herr, nämlich Gott, der Vater und auch der Herr Jesus, das kann man ja nicht trennen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, seine Einheit, der Herr wird ihn aufrichten. Wichtig ist, genau zu beachten, es steht hier nicht heilen unbedingt an dieser Stelle, sondern aufrichten. Auch wenn ein Mensch nicht völlig geheilt werden sollte, er wird doch Kraft empfangen. Er wird aufgerichtet, er wird fest werden wieder und neuen Lebensmut gewinnen. Das kann der Herr schenken durch das glaubensvolle Gebet. Und dann gehört noch ein wichtiger Punkt dazu. Vers 15, auch der letzte Abschnitt hier im Vers 15. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das ist ein Geheimnis. Wir wissen ja, dass alle Krankheit, die es auf dieser Welt gibt, eine Folge des Sündenfalls ist. In der Urgeschichte. Es gäbe keine Krankheit in dieser Welt, wenn nicht der Sündenfall geschehen wäre im Paradies. Das ist global gesehen die Ursache aller Vergänglichkeit und des Todes. Dass der Mensch selber wie Gott sein wollte, von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen nahm und dachte, er wird gottgleiches Wesen und gottgleiches Wissen erhalten dadurch. Das sitzt bis heute und in alle Zeit in jedem Menschen drin, in dieser gefallenen Schöpfung. Aber dieser Sündenfall, der wirkt sich dann auch aus in konkreten einzelnen Sünden. Es gibt oftmals, aber nicht immer, einen direkten Zusammenhang zwischen konkreten Sünden in meinem Leben und konkreter Krankheit. Aber man muss aufpassen. Man kann diesen Zusammenhang in unmittelbarer Weise nicht immer behaupten. Ganz klar ist es zum Beispiel, wenn jemand in einer unzüchtigen Beziehung sich begeben hat und hat eine Geschlechtskrankheit oder AIDS bekommen. Dann ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ehebruch und Sünde. Wobei AIDS auch auf andere Weise übertragen werden kann. Ja, ich muss das vorsichtig sagen. Aber da ist es ganz klar, wenn ich mit einer fremden Frau schlafe und die ist geschlechtskrank, kann ich mich anstecken. Oder also Krankheit. Nicht? Oder wenn ich mich gezielt in eine Quarantänestation begebe, wo ich an sie nicht hinein dürfte, kann ich mir auch eine Lungenentzündung dort holen und was auch immer, was die Leute dort haben oder eine Seuche. Gut, das ist Ungehorsam, Übertretung von gewissen Geboten Gottes oder auch menschlichen Geboten, dass man da nicht hinein darf. Aber man kann das nicht immer behaupten. Viele Krankheiten treffen uns auch einfach so infolge des allgemeinen Sündenfalls. Und doch, also diese Spannung müssen wir einfach stehen lassen. Es gibt Krankheiten, die auf eine konkrete Sünde zusätzlich zum Sündenfall des ersten Menschenpaares zurückzuführen sind. Es gibt aber auch Krankheiten, wo ich nicht erklären kann, dass ich jetzt besonders gesündigt hätte und jetzt diese schwere Krankheit habe. So denkt ja der Mensch, etwa auch im Falle von Hiob und seinen Freunden, haben sie mir immer wieder vorgeworfen, du musst ja schwer gesündigt haben, wenn du so schwer krank wirst. Aber es war in seinem Fall eben nicht so. Und es waren leidige Berater, heißt es dann. Damit schließen wir aber nicht aus, das, was in 1. Korinther 11, Vers 25 folgende steht, möchte ich daraus vorlesen. Da geht es ja ums Abendmahl. Es wird ja bei jedem Abendmahl auch vorgelesen, diese Verse, oder zumindest ein Teil davon. Und da steht ja auch, was vielleicht für manchen geheimnisvoll klingt, ich lese mal ab Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Und jetzt kommt's. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Darum sind viele Schwache und Kranke unter euch und ein guter Teil sind entschlafen. Vielleicht haben da manche schon gerätselt. Was hat es denn miteinander zu tun? Ja, das Abendmahl ist sehr ernst zu nehmen. Der Leib und das Blut des Herrn, die Vergebung der Schuld wird uns da zugesprochen. Und wer nicht wirklich bußbereit ist, nicht wirklich versöhnungsbereit auch mit dem Nächsten und das Abendmahl so nimmt, dass er sagt, ich will gerade weiter sündigen, das berührt mich überhaupt nicht, der isst und trinkt sich zum Gericht. Und ich verstehe das so, dass das auch Krankheit auslösen kann, wenn jemand so im Ungehorsam lebt und völlig unbußfertig weitermacht. Dann kann es passieren, dass Gott Krankheit auch als Gericht schickt in ein solches Leben, gerade um solche Menschen auch zur Umkehr zu rufen. Habt ihr also gehört, deshalb sind so viele Schwache und Kranke unter uns. Prüfen auch wir uns. Wie gehen wir zum Abendmahl? Sind wir bußbereit? Sind wir versöhnungsbereit auch? Oder gehen wir schon mit dem Vorsatz, ich nehme das nur als äußeres Ritual? Dann treten wir das Opfer des Herrn Jesus mit Füßen, wenn wir so das Mahl feiern. Aber das Erfreuliche hier, wenn der Mensch Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden, wenn er diese Sünden bekennt. Und so heißt es auch in Vers 16, da heißt es jetzt nicht, er soll die Sünden bekennen, sondern es heißt hier, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Seht ihr, das schließt jedes Amtspriestertum aus, wie es etwa in der katholischen und orthodoxen Kirche existiert. Es gibt hier das allgemeine Priestertum der Gläubigen, der Heiligen. Jeder wiedergeborene Christ ist ein Heiliger im biblischen Sinne, nicht nur besondere Menschen. Und deshalb steht auch hier, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wenn die Ältesten zum Kranken gehen, sollen sie nicht als Übermenschen erscheinen, sondern auch als begnadigte Sünder. Sie müssen jetzt nicht auch alle ihre Sünden bekennen, es geht jetzt um den Kranken, aber ihm auch sagen, ja, wir können das mitfühlen, auch wir bedürfen der Vergebung. Und es ist ein Geben und Nehmen in der Gemeinde. Es gibt niemand, der da jetzt vom Erlösungsstande her über dem anderen stünde. Älteste haben natürlich eine Leitungsfunktion vom Herrn als Auftrag bekommen, aber sie sind genauso auf die Gnade und Vergebung durch Jesus Christus angewiesen. Bekennt also einander eure Sünden, dass ihr gesund werdet. Und dann heißt es noch, das möchte ich aber morgen auslegen, mit des Herrn Hilfe, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es wirksam ist. Ernstlich, übersetzt Luther. Im Urtext steht energumene, das heißt voller Energie im Sinne von Wirksamkeit. Und wie wirksames Gebet aussieht, dazu will ich mit des Herrn Hilfe morgen mehr sagen. Nun möchte ich aber noch darauf eingehen, auf die wichtige Frage, die mir auch schon viele Menschen gestellt haben und die immer wieder im Raume steht: Darf ein Christ zum Arzt gehen? Es gibt ja Ansichten auch im christlichen Bereich. Ich kenne auch solche Brüder und Schwestern, die sagen, unter keinen Umständen gehe ich zum Arzt. Der Herr ist mein Arzt. Kennt ihr auch solche Menschen? Nun, in 2. Mose 15, Vers 26 steht tatsächlich: Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich denke, das ist unbestritten. Werden wir hoffentlich alle einig sein. Gott, der uns geschaffen hat, er kann uns auch heilen. Und aus meiner Erfahrung sage ich auch, ja, der Herr hat schon oft Heilung geschenkt und Kraft. Ich bin auch öfters krank durch meine Atmungsprobleme und so weiter. Das hat mir der Herr aber nicht weggenommen. Auch der Apostel Paulus hatte einen Pfahl im Fleisch behalten, damit er sich nicht überhebe seiner hohen Offenbarungen. Es ist auch ein Segen, wenn der Herr nicht alles wegnimmt. Und doch hat der Herr auch in meinem Leben schon oft Heilung geschenkt. Mit ärztlicher Hilfe, aber auch ohne ärztliche Hilfe. Nicht immer müssen wir zum Arzt gehen. Aber die Frage ist, sollen wir überhaupt, dürfen wir überhaupt zum Arzt gehen? Für manche mag diese Frage überflüssig erscheinen, für andere ist es eine regelrechte Glaubensfrage, weil solche Ansichten auch kursieren im christlichen Bereich. Nun, ich habe mal einige Bibelstellen dazu herausgesucht. Zunächst einmal können wir lesen, ja, Gesundheit, das passt ja jetzt wieder ganz genau. 2. Chronik 16, Vers 12. Heißt es: Und Asa ward krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreichs, und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit den Herrn nicht, sondern die Ärzte. Ja, seht ihr, das ist sicherlich ein Problem. Und so macht es der Mensch heute. Er denkt gar nicht an Gott, er rennt einfach zum Arzt. Der Arzt ist der kleine Halbgott in Weiß, auch eine Art Ersatzgott für viele Menschen. Und die Frage stellt sich auch an uns: Tun wir es wie Asa oder beten wir, wenn wir krank werden? Herr, was soll ich jetzt tun? Was ist dein Wille mit dieser Krankheit? Soll ich jetzt zum Arzt oder möchtest du mich gesund machen? Allerdings müssen wir natürlich aufpassen. Wir können nicht wochenlang beten, wenn es eine ganz schlimme, bedrohliche Krankheit ist. Wir können beten, aber wir sollen dann auch handeln. Nicht, dass ihr es so versteht, dass ich sage, betet wochenlang und dann seid ihr vielleicht schon gestorben. Das wäre ja jetzt gefährlich, könnte ich mich auch strafbar machen. Aber rennen wir zum Arzt, ich habe mich auch schon dabei ertappt, ohne dass ich vorher überhaupt gebetet habe. Also zuerst zu Gott beten, Gott nicht vergessen, auch in Krankheitsnot, gerade in Krankheitsnot. Asa, der hatte hier gesündigt. Er suchte auch in seiner Krankheit den Herrn nicht, sondern die Ärzte. Und dann heißt es im nächsten Vers: Also entschlief Asa mit seinen Vätern und starb im 41. Jahr seines Königreichs. Also hier steht ganz klar, und das wird unter Christen hoffentlich auch unbestritten sein: Wir sollen den Herrn suchen als erstes. Aber damit ist nicht ausgeschlossen mit diesem Vers, dass man nicht auch zu Ärzten gehen dürfte. Das steht hier nicht. Ja, steht nicht, geht zu keinem Arzt. Es steht nur als Gericht hier, als Sünde von ihm, dass er den Herrn überhaupt nicht suchte, sondern einfach nur gleich zu den Ärzten gegangen ist. Ja, dann können wir noch lesen 2. Könige 20. Da ist die bekannte Krankheit und Wunderheilung des Königs Hiskia. Das möchte ich einmal vorlesen. 2. Könige 20, Abvers 1. Zu der Zeit ward Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amots, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, beschicke dein Haus, denn du wirst sterben und nicht leben bleiben. Das hatte Gott ihm so geoffenbart. Und jetzt kommt die Reaktion des Hiskia. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir treulich gewandelt habe und mit rechtschaffenem Herzen und habe getan, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Und dann geschah Folgendes. Da aber Jesaja noch nicht zur Stadt halb hinausgegangen war, kam des Herrn Wort zu ihm und sprach: Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen und will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt erretten von dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Gott tut also hier ein Wunder, spricht es zu durch seinen Propheten Jesaja, und er fügt ihm tatsächlich 15 Jahre hinzu. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn es wirksam ist, sehen wir auch hier. Es steht in Gottes Souveränität und Freiheit, solches zu tun. Hat Gott es nun einfach so getan oder hat er auch Heilmittel gebraucht? Vielleicht sogar Ärzte? Nun, es überrascht uns vielleicht jetzt, wenn wir weiterlesen. Vers 7 heißt es jetzt: Und Jesaja sprach: Bringet her ein Pflaster von Feigen. Und da sie das brachten, legten sie es auf die Drüse und er ward gesund. Also wir sehen hier, wir dürfen Mittel aus der Schöpfung einsetzen zur Heilung. Aus dem Pflanzenreich und sicherlich auch Mittel, die verarbeitet wurden, pflanzliche Mittel oder Mittel aus der Schöpfung, die in einer, sage ich mal, nicht okkulten Weise verarbeitet wurden. Hier sind es also Pflaster aus Feigen. Manche Ausleger nehmen an, dass es sich um eine Krebskrankheit gehandelt hat und dass dann dem Propheten das so geoffenbart wurde, dieses Heilmittel ihm zu geben. Also hier sehen wir göttliches Eingreifen und gleichzeitig den Gebrauch der von Gott geschaffenen Schöpfung zur Heilung. Nun möchte ich darauf hinweisen, dass auch im Neuen Testament solche Stellen vorkommen. 1. Timotheus 5, Vers 22 und 23. Da wird ja dem Timotheus ein Rezept empfohlen. Zunächst einmal heißt es in Vers 22: Die Hände lege niemand bald auf, mache dich auch nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber keusch. Interessant, der Zusammenhang. Hier geht es um Handauflegung, wo man sich fremder Sünden teilhaftig machen kann, wie es ja im charismatischen Bereich sehr häufig geschieht, unkontrolliert, ohne dass die Leute sich kennen, werden Hände aufgelegt und dann Wunderheilungen erwartet. Davor warnt uns Gottes Wort. Wir sollen es nur tun, wenn die seelsorgerliche Aussprache erfolgt ist, wenn die Sünden bereinigt sind. Sonst kann man sich gegenseitig verunreinigen mit falschen Geistern, die in den Menschen wohnen können. Und nun direkt anschließend ein ganz banales Rezept, könnte man sagen. Ja? Hier die großartige Erwartung von Handauflegungen. Und jetzt, in direktem Zusammenhang hier geschrieben: Trinke nicht mehr Wasser, sondern brauche ein wenig Wein um deines Magens willen und dass du oft krank bist. Hier steht übrigens ein wenig Wein, nicht viel Wein. Ja? Genau lesen. In geringer Dosis, in Maßen kann es Medizin sein und in Massen führt es zum Verderben. Lassen wir uns auch da warnen, dass wir solche Stellen nicht missbrauchen, um einen übermäßigen Alkoholkonsum zu rechtfertigen. Ja, also auch hier sind aber Mittel aus der Schöpfung als Medizin empfohlen. Für den Magen kann das heilsam sein. Und nun möchte ich einmal wagen, etwas aus den Apokryphen zu zitieren, weil da steht ausführlich etwas über die Frage des Arztes. Aber vorher möchte ich nur darauf hinweisen, dass ja auch im Neuen Testament ein Arzt eine große Rolle spielt. Weil Apokryphen wird nicht jeder jetzt akzeptieren, deshalb möchte ich noch darauf hinweisen. Welcher Arzt ist es denn?
Lukas.
Ja, Lukas, der doch eine bedeutende Rolle spielt. Gerade in seinem Evangelium werden auch immer wieder Heilungen besonders gründlich beschrieben. Man merkt, dass hier ein Arzt schreibt. Und in 2. Timotheus 4, Vers 11, da sehen wir auch, dass dieser Lukas einer der wenigen war, die den Apostel Paulus in seiner Gefangenschaft nicht verlassen hatten. Er war also bei ihm geblieben, als Freund, als Diener des Herrn und eben auch, man kann das so folgern, auch als Arzt, gerade in dieser schweren Zeit der Gefangenschaft. Und so heißt es in 2. Timotheus 4, Vers 11: Lukas ist allein bei mir. Also er durfte praktisch den Mann, der am meisten ärztliche Erfahrung hatte, von den Jüngern Jesu bei sich behalten in dieser schweren Zeit der Gefangenschaft. Und man kann auch annehmen, dass Lukas ihn auch ärztlich beraten hat. Und nun, die Apokryphen, so hat Martin Luther gesagt, sind nicht Gottes Wort, aber sie sind nützlich und wertvoll zu lesen und sie sind auf jeden Fall ein Zeugnis aus dem alten Israel, wie man da das Verhältnis zu den Ärzten gesehen hat. Deshalb möchte ich daraus doch mal etwas vorlesen, und zwar aus dem Buch Jesus Sirach, Kapitel 38. Ist sehr interessant, was hier über den Arzt und über die Arzneimittel geschrieben wird. Findet sie übrigens sehr viel über Gesundheit und Krankheit, gerade bei Jesus Sirach in diesem Weisheitsbuch, das nützlich und gut zu lesen ist, aber es ist nicht Gottes Wort gleichzustellen. Da steht, und es ist ja hier in die Apokryphen aufgenommen, in manchen Bibeln: Ehre den Arzt mit gebührlicher Verehrung, dass du ihn habest zur Not, denn der Herr hat ihn geschaffen und die Arznei kommt von dem Höchsten und Könige ehren ihn. Die Kunst des Arztes erhöht ihn und macht ihn groß bei Fürsten und Herren. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Das haben wir auch gesehen beim Propheten Jesaja. Ja? Ich lese nur, was auch abgedeckt ist durch die Heilige Schrift, wo dieses Feigenpflaster genannt war, oder die Weinpflanze beim Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief. Also der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Ward doch das bittere Wasser süß durch ein Holz, auf das man seine Kraft erkennen sollte. 2. Mose 15, Vers 25. Das ist übrigens genau ein Vers vor dem, wo es dann heißt, ich bin der Herr, dein Arzt. Nämlich, er hat dieses Holz hineingeworfen und da wurde das Wasser trinkbar. Auch hier hat Gott die Schöpfung eingesetzt, damit sie überleben konnten in der Wüste. Dann heißt es weiter, und er hat solche Kunst den Menschen gegeben, dass er gepreiset würde in seinen Wundertaten. Damit heilet er und vertreibt die Schmerzen und der Apotheker macht Arznei daraus. Summa Gottes Werke kann man nicht alle erzählen und er gibt alles, was gut ist auf Erden. Mein Kind, wenn du krank bist, so verachte dies nicht, sondern bitte den Herrn, so wird er dich gesund machen. Lass von der Sünde und mache deine Hände unsträflich und reinige dein Herz von aller Missetat. Opfere süßen Geruch und Semmel zum Gedenkopfer und gib ein Fettopfer, als müssest du davon. Danach lass den Arzt zu dir, denn der Herr hat ihn geschaffen, und lass ihn nicht von dir, weil du seiner doch bedarfst. Es kann die Stunde kommen, dass dem Kranken allein durch jene geholfen werde, wenn sie den Herrn bitten, dass es mit ihm besser werde und Gesundheit kriege, länger zu leben. Wer vor seinem Schöpfer sündigt, der muss dem Arzt in die Hände kommen. Soweit. Interessant. Ja, also beides ist auch hier enthalten. Der Herr, ihn sollen wir um Heilung anrufen, aber den Arzt dabei nicht verachten. Auch ihn dürfen wir in Anspruch nehmen. Denn Gott hat auch ihn geschaffen. Und selbst ein ungläubiger Arzt hat doch Gaben, natürliche Gaben und auch eine Ausbildung bekommen. Und doch natürlich sind wir aufgerufen, alles zu prüfen, auch das, was die Ärzte uns verschreiben. Wenn es nach manchen Ärzten ginge, die würden uns mit Penicillin und so vollstopfen, auch wenn man es gar nicht immer braucht. Muss man auch vorsichtig sein, sage ich aus eigener Erfahrung. Ich habe es nicht immer genommen, wenn ich es verordnet bekommen habe. Aber doch dürfen wir auch diese Dinge grundsätzlich dankbar annehmen und prüfen. Ja, also Lukas war Arzt, Paulus empfiehlt für den Magen ein Rezept, Jesaja hat ein Feigenpflaster auflegen lassen. Und so sehen wir also, wir dürfen die Heilmittel gebrauchen, wir dürfen auch Menschen in Anspruch nehmen, die diese Heilmittel studiert haben. Aber jetzt kommt die nächste Frage, wie steht es nun um diese Heilmittel? Können wir alle Heilmittel gebrauchen? Alle Arten der medizinischen Kunst? Ich denke, es gibt gewisse Grenzen. Es gibt Heilmittel, die sind giftig, werden aber trotzdem als Heilmittel ausgegeben, in homöopathischer Verdünnung etwa, Belladonna etwa, die Tollkirsche. Und da kommen wir schon in das Gebiet der Esoterik, wo wir sagen müssen, es sind Zubereitungsarten im Gebrauch, wo okkulte Mächte einbezogen werden. Und zwar ist es ja bei der Homöopathie so, dass Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, geschrieben hat in seinem Organon, dass die Wirkung umso größer ist des Medikaments, je höher die Potenzierung. Oder anders gesagt, je größer die Verdünnung und geistige Kraftverstärkung im Medikament. Also je weniger Materie, desto mehr Geist. Dann stellt sich die Frage, welcher Geist wirkt in diesem fast materiellosen Medikament? Ist es der Geist Gottes oder ein dämonischer Geist? Samuel Hahnemanns Lebensgeschichte liest sich nicht so christlich an. Er sprach von Jesus als dem Erzschwärmer, gehörte den Freimaurern an, hatte mit dem Mesmerismus Kontakt, das ist eine Art von Geistheilung durch Berührung, Franz Anton Mesmer. Und von daher ist der Hintergrund seines Denkens aus dem Okkultismus kommend. Und dementsprechend würde ich auch solche Maßnahmen beurteilen. Grundsätzlich sollten wir vorsichtig sein, wenn von Lebensenergie gesprochen wird, von Schwingungen, von Energieströmen. Das kommt aus dem fernöstlichen Denken des Hinduismus, Buddhismus und chinesischen Universismus oder Daoismus. Da spricht man von der übersinnlichen Kraft, die durch die Chakren, also die Lotusblume oder Hellseherorgane fließt und die im Menschen Heilströme freisetzt. Krankheit wird definiert als Störung des Gleichgewichtes von Yin und Yang, als Störung der Polarität und sie könne beseitigt werden, indem der Mensch wieder in Harmonie geführt wird, indem die Yin-Yang-Polarität zusammengeführt wird zur synthetischen Vereinigung, sodass also die Gegensätze aufgehoben werden. Das ist chinesische Philosophie und so einfach ist es aber nicht, denn es übersieht völlig, dass die Krankheit mit dem Sündenfall zusammenhängt, dass es nicht einfach nur ein Gegensatz zur Gesundheit ist, sondern dass es Folge der Sünde ist und dass letztendlich ja, Satan der Auslöser des Sündenfalles war. Und Satan ist eben nicht nur der polare Gegensatz zu Gott, sondern er ist Gott untertan als besiegter Gegenspieler. Das Ziel Satans ist, den Menschen wegzuführen von Gott und seiner Kraft und hinzuführen zu Techniken, die gespeist sind aus der Kraft des gefallenen Lichtengels nach 2. Korinther 11, der seine Energie dann durch solche okkulten Heilpraktiken an den Menschen weiter strömen lassen möchte. Ich habe es versucht, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was wir etwa im Esoterik-Handbuch auf 270 Seiten ausgeführt haben. Okkulte Heilverfahren würde ich zum Beispiel sehen unter Homöopathie, Akupunktur, Mesmerismus, Geistheilung, Akupressur. Es gibt noch viele weitere. Wir könnten jetzt stundenlang aufzählen. Ihr müsst nur mal in eine Buchhandlung gehen, die Esoterik anschauen. Da seht ihr, wie viele okkulte Praktiken es gibt. Mir fällt jetzt noch ein Bachblütentherapie und was auch immer. Ihr könnt mich gerne dazu noch fragen. Natürlich auch Wahrsagerei, Besprechung, etwa von Warzen, das ist alles aus dem Gebiet des Okkultismus kommend. Nicht Gott heilt hier, sondern finstere Mächte. Und von solchen Dingen sollen wir Abstand halten. Jetzt möchte ich aber um der Klarheit willen ganz klar unterscheiden zwischen Homöopathie und Phytotherapie. Homöopathie stellt Heilmittel her durch Anreicherung einer übersinnlichen Kraft oder Energie, das heißt auch Dynamisation, griechisch Dynamis die Kraft, Potenzierung, Potentia lateinisch die Kraft. Also es geht um die Kraft aus der okkulten Welt, wobei die natürlich als neutrale Heilkraft ausgegeben wird. Das ist also ein energetisches Prinzip, was auf Geistebene basiert. Während Phytotherapie, das ist die Pflanzenheilkunde. Und die Pflanzenheilkunde arbeitet eben nicht mit enormen Potenzierungen, sprich Verdünnungen, sondern sie benutzt die Wirksubstanz, die in der Pflanze selber vorhanden ist zur Heilung. Und das lässt sich nachweisen, dass Löwenzahnblätter gewisse Wirksubstanzen enthalten, genauso Brennnesseln oder genauso sämtliche Pflanzen. Manche sind giftig, aber sehr viele kann man zum Beispiel auch essen. Wir leben ja auch von Pflanzen und anderen Dingen, die wir essen können. Und viele haben eben auch bestimmte Heilwirkungen. Kamille, deshalb trinke ich auch oft Kamillentee oder und so weiter. Ja, ihr wisst ja selber. Also das sind pflanzliche Wirkstoffe, die nachweisbar sind, auch medizinisch, physikalisch, biochemisch, während in der Homöopathie eben ab D6 überhaupt nichts mehr nachweisbar ist. Und auch vorher ist schon das geistige Prinzip. Ich würde also auch bei D1 schon abraten. Wir können nachher gerne noch darüber reden. Also ich denke, solche Dinge sollten wir als Christen nicht verwenden, sondern das, was Gott hat wachsen lassen, aber nicht, indem ein Geist hinzukommt, von dem wir nicht so genau wissen, wo er herkommt, wo wir annehmen müssen, er kommt aus finsterer Quelle. Denn medizinisch, physikalisch und biologisch lassen sich die Wirkungen der Homöopathie bislang immer noch nicht nachweisen. Ja? Und ich denke, der geistige Beweis, den Hahnemann selber postuliert hat, das ist nach wie vor das Überzeugendste, dass es geistig wirkt. Esoterik, Okkultismus, die Geheimlehre, davon sollen wir die Finger lassen, aber wir dürfen die Pflanzen, die der Herr hat wachsen lassen, gebrauchen. Und wie ist es jetzt mit der chemischen Medizin, also der Allopathie? Ich bin da auch kein unbegrenzt erfreuter Anhänger davon, denn die hat auch oft große Nebenwirkungen, das wissen wir. Und ich würde auch nicht alles empfehlen, aber es sind doch eben Stoffe, wo auch physikalisch Nachweise sind der Wirksubstanzen. Und somit hat es in aller Regel nichts mit Okkultismus zu tun, sondern ist eben auf biologisch, chemischer und physikalischer Grundlage hergestellt. Besser ist es allerdings, soweit es geht, wenn wir natürliche Mittel einsetzen können für die Heilung, die nicht chemisch bearbeitet sind, also Pflanzen, so wie der Herr sie hat wachsen lassen, oder eben auch die natürlichen Elemente, Luft, Sonne, Wasser und eben auch die natürliche Bewegung. Eins meiner ersten Bücher, die ich geschrieben habe, ich habe noch zwei Exemplare da liegen, Gesund leben ohne Esoterik, da habe ich viele Tipps gegeben für natürliche Ernährung, Bewegung, Atmung und so weiter. Das sind also Dinge, wo kein Okkultismus enthalten ist, die nichts mit dämonischen Mächten zu tun haben. Es gibt ja das Naturheilgebiet und da gibt es viele Dinge, die haben nichts mit Okkultismus zu tun, aber es ist auch immer mehr eingedrungen, leider in diese Naturheilbewegung, was doch mit finsteren Mächten arbeitet. Und davon sollten wir dann noch die Finger lassen und diese Dinge klar unterscheiden voneinander. Ja, wir haben also in diesen wenigen Versen heute doch ein umfassendes Themengebiet vorgefunden. Und wenn noch Fragen sind, dürft ihr mich gerne nachher darauf ansprechen. Ich bin auch gerne für Korrektur oder Kritik offen bei diesem schwierigen Gebiet. Ich möchte aber zum Schluss nochmal sagen, wie sollen wir nun also vorgehen? Bei Krankheit, keine Heilungsshow, womöglich noch mit okkulten Effekten des nach hinten Umfallens und des Trancezustandes, sondern, wenn man krank ist, beten, Herr, was willst du mir sagen? Herr, mach du mich gesund. Und wenn es auch eine schwierigere Krankheit ist und auch Sünde vielleicht sogar vorliegt, die mir bewusst ist, konkrete Sünde, dann dürfen wir auch die Ältesten rufen, beichten und sie über uns beten lassen. Und wir dürfen auch ärztliche, medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, aber keine okkulten Praktiken und Mittel. Möge der Herr uns da auch die nötige Weisheit schenken und uns in allem stärken, nach Geist, Seele und Leib. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns geschaffen als Ganzheit aus Geist, Seele und Leib. Unser Geist, unsere Seele, unser Leib können krank werden. Aber Herr, du bist der wahre Arzt. Du weißt auch, wie es jedem von uns geht, wo jeder seine Leiden hat. Herr, wenn es uns gut geht, wollen wir dich loben mit Psalmen. Und wenn es uns schlecht geht, wollen wir dich auch loben und dir danken für alle Führung in unserem Leben. Aber es kann auch so schlimm sein, dass wir sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Und da wollen wir dich auch bitten, sei du gnädig und greif ein und schenk auch Heilung. Ja, Herr, du bist der wahre Arzt. Und zeig uns auch hier die menschlichen Ärzte, die du begabt hast, auch mit Kenntnissen, um uns zu helfen, dass wir auch gute und richtige Ärzte finden dürfen nach deiner Zulassung und deinem Willen. So lenke du alles wohl, Herr. Schenk, dass wir auch da die Prioritäten richtig setzen und bewahr uns vor okkulten Dingen. Wasch uns auch da rein und schenk uns Unterscheidung der Geister, wo wir solche Dinge vielleicht unwissend verwendet haben, Herr. Herr, erbarme dich. Und wir wollen dich rühmen und preisen, den Geber aller Gaben. Amen.